Bevor wir mit dieser Episode hier starten, hat Susanne aus dem Brand 1-Team in Hamburg noch ein paar Informationen zur neuen Ausgabe für euch.
Hallo, ich bin Susanne Schäfer, Redakteurin beim Wirtschaftsmagazin Brand 1. Seit Jahren verharren wir in einer Wohnkrise. Boden wird zum Spekulationsobjekt, Mieten steigen. Da braucht es gute Ideen und das Erstaunliche ist, davon gibt es schon mehr, als man denkt. Das Wirtschaftsmagazin Brand 1 hat für den Schwerpunkt Wohnen originelle Konzepte aufgespürt, die schon jetzt etwas bewirken. Da wäre zum Beispiel ein Unternehmer, der effizienter und billiger bauen will. Dazu hat er eine Art Toaster erfunden, mit dem er direkt auf der Baustelle ganze Wände gießt. Die niederländische Stadt Eindhoven demonstriert, wie man aus einem Industrieareal ein lebendiges Viertel macht. Die verbliebenen Schornsteine machen sich sogar ziemlich gut als Kulisse. Es geht also um kluge Vorbilder für lebenswertes Wohnen. Dazu gehört auch die Erkenntnis, dass es besser ist, alte Häuser umzubauen, als sie abzureißen und neu zu bauen. Das schont das Klima und die Mieten steigen nicht so immens wie bei einem kompletten Neubau. Einfach ist es zwar nicht, die Zukunft des Bauens zu gestalten, aber es lohnt sich. Die aktuelle Ausgabe von Brand 1 liegt jetzt am Kiosk. Man kann sie auch bestellen unter www.brand1.de.
Das von Susanne angesprochene Umbauen alter Häuser ist auch Thema in dieser Podcast-Episode. Denn beim Bauen auch auf das Klima zu schauen, erscheint wirklich sehr, sehr sinnvoll. Ist doch die Bauwirtschaft weltweit für mehr als ein Drittel der Treibhausgase verantwortlich. Deshalb fordern viele Leute mehr Wohnraum, aber den klimaneutral und am besten klimapositiv. Wir schauen also in dieser Folge auf konkrete Möglichkeiten und Ideen. Ich bin Christian Bollert und sage Hallo zu einer neuen Episode.
Der Brand 1 Podcast. Wirtschaft anders denken. Jede Woche bei Detektor FM.
Knapp 16.500 Wohnungen sind laut Statistischem Bundesamt 2022 in Deutschland abgerissen worden. Deutlich weniger noch als vor 10 Jahren, aber trotzdem zu viele. Und die Dunkelziffer, die ist auch höher, denn oft ist für den Abriss gar keine Genehmigung nötig. Europaweit werden bis 2050 schätzungsweise knapp 2 Milliarden Quadratmeter Gebäudefläche abgerissen. Um sich das mal vorzustellen, 2 Milliarden Quadratmeter, das wäre ungefähr so, als würde man die Hälfte der deutschen Wohnungen abreißen. Arno Brandelhuber ist Architekt und beschäftigt sich seit Jahren mit nachhaltigem Bauen. Mit dem Team seines Büros B+ in Berlin baut er fast gar nicht mehr neu, sondern weitestgehend nur noch um. 2021 hat er den Deutschen Pavillon auf der Architekturbiennale in Venedig mitkuratiert und das Thema dort war, wie wollen wir zusammenleben? Außerdem lehrt und forscht Arno Brandelhuber am Department Architektur der ETH Zürich. Sprechen wir also über Umbau statt Abriss und ich sage herzlich willkommen und hallo im Brand 1 Podcast, Herr Brandelhuber.
Hallo, schön, dass ich da sein kann.
In der Brand 1 steht der lakonische Satz, Umbau muss man wollen. Warum wollen Sie denn umbauen?
Sie haben ein paar Sachen schon angesprochen. Wir müssen uns einfach vorstellen, wenn wir so einfach über alte Häuser, wie Sie die genannt haben, sprechen, heißt es ja, dass wir vielleicht von einer schlechten Heizung sprechen, von Fenstern, die in die Jahre gekommen sind. Das heißt aber auch, dass wir über einen Rohbau sprechen, der enorm viel Energie bei der Erstellung verbraucht hat. Warum hat er so viel Energie verbraucht? Weil wir die Baustoffe herstellen. Vielleicht ist einem das schon bewusst, zum Beispiel bei Beton, wie viel das Brennen des Betons an Energie verbraucht. Die Baustoffe werden transportiert auf die Baustelle, die werden mit Muskelkraft und anderen Maschinen montiert, sodass wir ganz ungefähr sagen können, die Hälfte momentan, die Hälfte der Energie steckt bereits im Gebäude, wenn wir es überhaupt nicht benutzt haben. Und die andere Hälfte verbrauchen wir dann über den Lifecycle, über die Lebenszeit eines Gebäudes für Heizen oder und Kühlen. Und jetzt kommen wir zu dieser Situation, dass wir wie selbstverständlich ein altes Haus als ein Stück verstehen. Wenn das alte Haus, in Anführungszeichen, an irgendeiner Stelle hinterherhinkt, glauben wir immer noch, das Gesamtgebäude wegwerfen zu müssen. Und zwar inklusive der gesamten Energie, die da drin steckt. Und jetzt müssen wir uns vorstellen, wenn dieser Cycle, also dieses Wegwerfen von Energie dazu beiträgt, dass wir 38% der CO2-Emissionen im gesamten Kreislauf einbringen, dann wissen wir also, dass nur das Bauen, nur der Bausektor bis 2100, also es ist in 75 Jahren, dazu geführt haben wird, dass wir 1,5 bis 2 Grad nur über das Bauen die Temperatur erhöht haben. Und dann könnte man ja auf die Idee kommen, gerade bei Rohbauten, warum werfen wir denn all diese enthaltene Energie weg, um dann ein neues Gebäude hinzustellen, für das wir ja wieder einen neuen Rohbau erstellen. Und in diesem Cycle oder dieser Nichtbewertung, dieser Nichtwertschätzung dessen, was schon in einem Gebäude drinsteckt, tragen wir einfach erheblich zum CO2-Ausstoß und ganz erheblich zum Temperaturanstieg bei.
Jetzt haben Sie den Aspekt ganz gut beschrieben, dass, ich sag mal, vielleicht vereinfacht, dass ungefähr die Hälfte schon vorher entsteht, im Rohbau beispielsweise. Wie kann man das denn besser in so eine Gesamtrechnung einbeziehen?
Also vielleicht führe ich das nochmal weiter. Wir haben uns ja in Europa verpflichtet, bis 2050, also in 25 Jahren, klimaneutral zu sein. Klimaneutral heißt natürlich, dass wir bis dahin entweder den Bestand saniert haben werden, ja, also wir müssten sozusagen bis 2050, das ist in 25 Jahren, alle Gebäude saniert haben. Was dazu führt, dass allein über diese energetische Sanierung, also bessere Fenster, bessere Dämmung, vielleicht eine Erneuerung der Heizungsanlage, der zukünftige Verbrauchswert für Heizen und Kühlen runtergeht. Das heißt, das Verhältnis zwischen Erstellung von Gebäuden und Betrieb von Gebäuden wird sich weiter dahingehend verschieben, dass wir voraussichtlich schon in 5 Jahren ein Verhältnis haben, dass wir 75%, also 3/4, für die Erstellung des Gebäudes aufwenden und nur noch 25% für den Betrieb. Und was kann man tun? Das ist ja die eigentliche Frage. Was kann man tun, damit wir nicht immer wieder diese jetzt 50, später 75% wegwerfen? Es ist ganz einfach. Wir können sagen, wir brauchen mehr Anreiz, um bestehende Gebäude eher umzubauen. Das sollte die neue Norm sein. Und nur in Ausnahmefällen, wenn uns das nicht gelingen mag, dann müssen wir eben auch mal abreißen.
Tatsächlich ist es ja aber bisher so, Sie sagen abreißen nur dann, aber bisher wird ja in der Regel eher abgerissen, anstatt zu renovieren und umzubauen. Und Sie verweisen da aber, ich sag mal, auf einen Widerspruch, denn bisher wird auch viel argumentiert mit Wirtschaftlichkeit. Und Sie sagen, nee, Abriss ist auch nicht die wirtschaftlichste Variante, wenn man alles mit einbezieht.
Man muss mal einfach so ein Stück weit zurückschauen. Vielleicht beginnen wir in den 50er Jahren. Es war ja ganz klar, dass ein Wiederaufbauprogramm im Neubau stattfindet. Und seitdem haben wir eine Logik, das geht durch alle Jahrzehnte durch, dass je mehr wir bauen oder je mehr wir auch abreißen und neu bauen, je mehr Industrieprodukte wir für dieses Bauen verwenden, desto besser ist es für unsere Wirtschaftsleistung, für unser GDP, also für all diese Zahlen, die sagen, dass wir als einzelne Nation oder auch jetzt, wenn wir es innerhalb von Europa betrachten, wachsen. Die ganzen Förderprogramme sind fast ausschließlich auf Neubau ausgerichtet gewesen. Und wir merken aber, dass es in manchen Ländern auch schon Anreize gibt, damit anders umzugehen. Und das ist letztendlich der Punkt gewesen, an dem wir uns entschieden haben, House Europe zu gründen. Also es ist eine europaweite Initiative für eine Gesetzgebung auf europäischer Ebene, die einfach den Umbau etwas mehr fördert, damit er ungefähr gleich behandelt ist wie ein Neubau. Warum? Das passiert an mehreren Stellen. Die erste Stelle, die vielleicht viele kennen, was Sie eben auch angesprochen haben, ja, der Abriss ist ja viel einfacher, weil bei einem Umbau, da gibt es ja Risiken. Woher kommt das? Ja, es stimmt. Es könnte also sein, das Beispiel des berühmten Asbestes, der könnte enthalten sein. Aber schon jetzt, wenn wir ein Gebäude abreißen wollen, müssen wir ja erst den Asbest gesondert entsorgen und dann können wir erst abreißen. Es kommt auch daher, dass die gesamten Evaluierungen nur auf das Risiko hinweisen. Also wenn ich heute einen Kredit beantragen will und sage, ich möchte mein Haus umbauen, ein Bürogebäude umbauen zu wohnen, ich will ein altes Industrieareal entwickeln zu wohnen und arbeiten, dann kommt immer die Frage, wie hoch ist das Risiko des Bestands? Keiner bilanziert das Potenzial. Im Vergleich dazu, wenn wir den gleichen Investitionswert bei einer Bank abfragen für einen Neubau oder für einen Abriss und nachfolgenden Neubau, fragt jeder nur, wie groß ist das Potenzial? Das heißt, einmal wird nur das Risiko bewertet Und beim Abriss und Neubau würde nur das Potenzial bewertet. Wie viel Miete bekomme ich? Wie rechnet sich das? Das heißt, allein diese Bewertungskriterien müssten vereinheitlicht werden, dass wir bei beiden Fällen sowohl das Risiko, weil es gibt ja inzwischen auch steigende Risiken bei Neubau, aus Materialknappheiten, aus Lieferkettenproblematiken und so weiter, und auf der anderen Seite eben auch die Potenziale in beiden vergleichen können. Das ist der eine Punkt, den wir auch in dieser Initiative House Europe als Gesetzgebung auf europäischer Ebene einführen wollen. Der weitaus wichtigere Punkt ist aber, das muss man sich mal vorstellen, wir wissen inzwischen, wir dürfen keine Plastiktüte wegwerfen. Wir haben noch nicht mal eine Erlaubnis, einen Baum zu fällen, wenn er eine bestimmte Größe hat, aber wir dürfen Häuser wegwerfen. Und warum ist das letztendlich so? Weil wir das schon enthaltene CO2, also die schon enthaltene Energie, im Fachjargon wird das die graue Energie genannt. Es gibt manche, die nennen das jetzt schon die goldene Energie, weil es die neue Ressource ist, weil wir die enthaltene Energie nie mitbilanzieren. Und ich mache Ihnen ein Beispiel. Wir vergleichen jetzt in einer bestimmten Situation. Es besteht ein Gebäude, das haben wir, das ist ein Bürogebäude, das könnte gut in Wohnen umgebaut werden. Die Alternative wäre Abriss und Neubau von einem Wohngebäude. Das heißt, wenn ich abreise, werfe ich den Rohbau weg. Das heißt, ich könnte ja auf den naheliegenden Gedanken kommen, ja, ist doch klar, wenn ich diesen Rohbau weiterverwende, muss ich ihn ja nicht neu erstellen. Das heißt, ich erhalte den Wert, der schon in dem Bestand drinsteckt. Das führt dazu, dass die Gesamt-CO2-Bilanz dieser Baumaßnahme deutlich niedriger ist. Wir können uns vorstellen, ganz grob gesprochen, die Hälfte der Energie ist der Rohbau, die andere Hälfte ist alles andere, was im Gebäude drinsteckt. Wenn ich also diesen Rohbau, die Hälfte der Energie, schon vor Ort habe und muss dann nur noch die zweite Hälfte neu dazu bauen, von Fenstern, Bodenbelägen, Haustechnik, Bädern, dann habe ich einfach schon die Hälfte komplett eingespart. Und wenn wir jetzt nochmal zurückdenken an die 38%, die der Bausektor beiträgt zur CO2-Emission und damit auch zu, maßgeblich zu dem Temperaturanstieg, dann hätten wir das halbiert. Das heißt, wir hätten den Aufwand von CO2-Emissionen halbiert. Und da ist die ganz natürliche Frage, warum tun wir das nicht? Das kommt in erster Linie daher, weil das nicht in die Rechnung einfließt. Weil damals ja CO2 noch nicht bewertet war. Dann kann man sich also fragen, wie kann etwas, was ja schon in der Welt ist, das CO2 ist ja schon verbraucht damals und die andere Form von Energien, warum sollte man dem nachträglich einen Wert geben? Wir müssen ihn ja nicht gleich handelbar machen. Da ist nämlich das Hauptknackpunkt heute zu finden, systemisch. Sondern wir müssen einfach sagen, was schon da ist und wir weiterverwenden, dürfen wir genauso in die Rechnungen einbringen wie vergleichsweise ein Neubau.
Der Architekt und Stadtplaner Arno Brandelhuber im Gespräch beim Podcast Radio Detektor FM. Und wir sprechen in dieser Folge noch eingehender darüber, welche Vorteile Renovieren und Umbauen denn ganz konkret bietet und wie es auch zur Lösung der Wohnungskrise in Deutschland beitragen kann. Herr Brandelhuber, Sie haben Ihre Initiative House Europe auch schon gerade angesprochen, die sich dafür einsetzt, eben für Umbau und gegen Abriss unterwegs zu sein. Und es gibt ein schönes Bild, wie ich finde. Sie haben die Plastiktüte angesprochen, aber das Bild, was ich noch stärker finde, ist, dass es ja in Europa auch so eine Pflicht zur Reparatur von Elektrogeräten gibt. Und Sie sagen eigentlich, brauchen wir eine Pflicht zur Reparatur von Häusern. Warum kann das dann tatsächlich helfen, die graue Energie, die Sie gerade angesprochen haben, zu bewahren und eben nicht nochmal neu aufzuwenden und wirklich eine bessere, nachhaltigere Bauwirtschaft hinzubekommen?
Das waren jetzt verschiedene Fragen. Ich versuche mal anzufangen, vielleicht mit dem Punkt, es geht ja nicht nur um die ökologische Komponente, sondern wir können uns vorstellen, wir vergleichen ein Wohngebäude, 20 Wohnungen, es wird entweder abgerissen und neu gebaut oder es wird saniert. Was ist der Unterschied auf einer sozialen Ebene? Es ist ja ganz klar, in fast allen Fällen, wir wissen, dass die Neuvermietungspreise ungefähr 30% höher liegen als die Bestandsmieten. Es führt auch dazu, also zum einen zum Mietanstieg, es führt aber auch dazu, dass die Bewohnerinnen, die vorher in diesem Gebäude gewohnt haben, sicherlich nicht mehr hinterher nach einem Abriss und Neubau wieder die neuen Mieter wären. Das heißt, was wir so allgemein als Verdrängungsprozesse kennen und diskutieren, trifft hier gleich doppelt auf. Erstens werden diejenigen verdrängt, die in diesem Gebiet vorher wohnen, und zweitens werden die Preise höher.
Das haben wir übrigens sehr schön auch in unserem Storytelling-Podcast Teurer Wohnen bewiesen, wo wir uns ja mal an einem konkreten Beispiel in Berlin-Charlottenburg angeguckt haben. Was passiert eigentlich, wenn ein Haus abgerissen wird und neu gebaut? Kann man nachhören als Storytelling-Podcast. Und Sie sagen, da geht eben tatsächlich noch sehr, sehr viel mehr verloren. Also soziale Strukturen beispielsweise, aber auch noch mehr wie Geschichte und kulturelles Erbe und so.
Es ist ja klar, also das fängt beim Einzelnen an, das betrifft aber auch größere Communities. Das, was sozusagen da vor Ort ist, auch wenn es nicht das allerschönste oder denkmalwürdige Gebäude ist, ist natürlich Teil unserer gelebten, erfahrenen Umwelt. Und wir würden die Veränderungen in dieser Umwelt einfach verlangsamen, sanfter gestalten, wenn wir nicht dermaßen viel abreißen und neu bauen. Und wir wissen auch, dass zum Beispiel gerade in dem erhitzten Berliner Markt, aber das betrifft natürlich auch andere Märkte in Deutschland und auch in Europa, einfach Bestandsgebäude, die schlecht in Anführungszeichen vermietet sind, inzwischen längst die neue Ressource sind, weil die Grundstücke einfach endlich sind. Es gibt aber noch einen zweiten sozialen Komponenten. Was verändert sich denn im Vergleich Abriss und Neubau zu Sanierung? Gehen wir mal davon aus, der Preis ist gleich. Meistens kann man sogar inzwischen auch den Neubau als teurer bewerten müssen. Gehen wir davon aus, der Preis wäre gleich. Dann heißt es, dass einfach viel weniger Material eingebaut wird, weil wir schon den Rohbau vor Ort haben, viele Dinge weiterverwenden. Aber wir hätten viel mehr Arbeitsleistung. Das heißt, es ist eine Verschiebung von dem industriellen Sektor, Herstellung von Baustoffen, hin zu Arbeit. Das betrifft Handwerker, das betrifft Architekten, also alle, die damit zu tun haben. Und da kann man natürlich sagen, ja, aus einer industriellen Perspektive, aus einer Baustoffproduktionsperspektive ist dieser Paradigmenshift nachteilig. Fair enough. Ich kann auch gut nachvollziehen, dass die Baustoffhersteller nicht unsere natürlichen Freunde werden in dieser Initiative. Währenddessen alle lokalen Architekturbüros und Handwerker plötzlich viel mehr Arbeit finden, vor Ort und auch lokal. Und wenn wir uns nur mal vorstellen, dass von dem Bestand, den wir ganz über Europa, aber es gilt auch für Deutschland, wir haben bisher ungefähr 25% des Bestandes saniert. Wenn wir bis 2050, wo wir klimaneutral uns verpflichtet haben, den Wohnbestand zu haben, oder nicht nur den Wohnbestand, den Gebäudebestand, müssten wir also 75% sanieren. Das wären 3% pro Jahr. Wir haben aber in Deutschland nur eine Sanierungsrate von 1%. Das heißt aber im Umkehrschluss, wenn wir jetzt also hochgehen auf die 3%, wäre das dreimal so viel Arbeit für alle lokalen Handwerker, dreimal so viel Arbeit für Architekturbüros, zumeist kleiner, die lokal tätig sind. Wir merken also, dass auch riesige Vorteile, auch ökonomisch, sich über diese neue Wertschöpfungslogik generieren.
Das klingt auf jeden Fall wie ein Konjunkturprogramm, vor allen Dingen, wenn man auch weiß, wie schwer Handwerker ja auch jetzt schon zu bekommen sind, aber würde ja vielleicht möglicherweise wirklich zu Neugründungen von Unternehmen führen oder zum Ausbau von bestehenden Unternehmen, die das auch als Chance nutzen können. Ich habe noch ein ganz interessantes Beispiel gefunden, nämlich Ihr eigenes Büro in Berlin, wie man auch Werte erhalten kann, denn Sie und Ihr Team nutzen die Türme des ehemaligen VEB Elektrokohle, die noch 2 Jahre vor dem Mauerfall errichtet worden sind, und Sie mussten dafür auch in Sachen Genehmigungen und Regeln ein bisschen kreativ werden, um das überhaupt nutzen zu können. Sind die Gesetze und Regeln in Deutschland tatsächlich zu streng, wie man immer mal wieder hört und liest?
Also wir haben in der Pandemie doch eins gelernt, dass viele von uns auch zu Hause gearbeitet haben und Zoom plötzlich einen Boom erlebte, den wir vorher uns nicht vorstellen könnten. Wir arbeiten seit Jahrzehnten dran, alle, dass die Produktionen doch viel umweltfreundlicher sind, nicht mehr so laut, nicht mehr so viel giftige Abgase in die Umgebung blasen. Aber was heißt das denn? Wenn wir jetzt also uns in diese alte Aufteilung, es gibt einen Wohnbezirk, es gibt einen Arbeitsbezirk, es gibt einen Industriebezirk, anschauen, dann müsste dieser inzwischen viel flexibler gehandhabt werden. Es gibt dafür auch Instrumente, zum Beispiel das urbane Gebiet. Und das war in unserem Gebiet der Fall. Das ist ein Gewerbegebiet mit Industriecharakter, wo Wohnen sowieso ausgeschlossen ist, wo aber auch ein selbstständiges Architekturbüro ausgeschlossen ist, sondern nur produktionsnahe Verwaltung zulässig ist. Weswegen wir dann eine Prototypenwerkstatt offiziell eingerichtet haben, um dem Rechnung zu tragen. Aber viel gravierender wird es dort, stellen wir uns vor, diese ganzen Büroleerstände, die wir in ganz Deutschland inzwischen haben, auch weitgehend in Europa, in Brüssel stehen zig, hunderttausende Quadratmeter leer. Die könnte man relativ einfach umbauen in Wohnen. Da gibt es ja hervorragende Beispiele. Da nochmal der Verweis auf houseeurope.eu, wo wir all diese Best-Practice-Beispiele mal, die ein paar hundert gelistet haben von den verschiedenen Ländern. Wenn wir also diese Bürogebäude in Wohnen umbauen könnten, das ist oft nicht so einfach, weil die Bürogebäude in Gewerbegebieten stehen oder in Zonen, in denen der Umbau nicht so einfach, die Umwidmung nicht so einfach möglich ist, hätten wir ein riesiges Potenzial. Und dann fällt mir, liebe Regierung, ihr bildet ja euch auch bald neu, da fällt mir einfach nichts mehr dazu ein, wenn wir einerseits von der Wohnungskrise sprechen, in der wir uns ja tatsächlich befinden in Deutschland, und andererseits diese einfachen Zugänglichkeiten erstens zu Bestand umnutzen und zweitens auch zu umnutzen von Bürogebäuden, von auch industriellen Teilen zu Wohnen dermaßen erschweren. Das macht keinen Sinn, Leute, da müsst ihr uns einfach ein bisschen die Türen öffnen. Vielleicht aber mit einem Nachsatz: Wenn ein Gewerbegebiet umgewidmet wird, egal ob das in München, Stuttgart, Frankfurt, Berlin, Hamburg, also in den Ballungszentren, umgewidmet wird zu Wohnen, was passiert mit dem Bodenwert? Er geht drastisch nach oben. Obwohl ja nur die öffentliche Hand sagt, wir machen aus diesem Gebiet etwas, wo man eben auch wohnen kann. Und diesen sozusagen leistungslosen Zuwachs an Gewinn, denn es sollte nicht nur in die private Hand des Bodenbesitzers gehen, sondern kann man sich gut auch teilen. Und durch dieses Teilen wäre es auch möglich, also es gibt ja das Münchner Modell, es gibt verschiedene Städte, die das schon längst so machen, dass man sich den Zuwachs des Gewinns teilt, dann hat man einfach was in der Hand, um auch die Wohnfolgeeinrichtungen wie Kindergärten und was und Schulen, was eben alles dazukommt, auch mitfinanzieren zu können. Das ist auch bekannt in der Branche und ich glaube, es gibt wenig Kollegen, weder bei Architekten noch bei Stadtplanern, die das nicht so sehen. Aber es ist relativ langsam, wie diese Prozesse in die Verwaltung eingehen. Und es geht eben nicht mehr nur darum, die Verwaltung zu verschlanken, sondern auch alte Festlegungen, alte Selbstverständlichkeiten einfach ein Stück weit zu erneuern. Vor den Fragestellungen, vor denen wir uns jetzt gerade befinden.
Das sagt Arno Brandelhuber hier im Brand 1 Podcast. Und wir sprechen gleich noch ein bisschen weiter darüber, wie man in Zukunft vielleicht besser bauen kann und Dinge auch besser nachnutzen kann. Herr Brandelhuber, Sie haben gerade München erwähnt, wo man beispielsweise bei solch einem, ja, ich sag mal, Aufwertungsprozess dann mehrere Parteien irgendwie daran beteiligt. Sie schauen sich auch Berlin immer ganz genau an. Das Land Berlin zum Beispiel hat seit 1989 mehr als 21 Millionen Quadratmeter städtisches Land verkauft. Das ist ungefähr so viel wie der Bezirk Friedrichshain-Kreuzberg. Und Sie sind dafür bekannt, sich auch mal mit dem Immobilienmanagement der Berliner Landesregierung anzulegen. Hilft das? Kommen Sie da weiter? Haben Sie das Gefühl, Sie machen da Fortschritte?
Also das nur auf mich zu beziehen, wäre jetzt wirklich völlig falsch. Tatsächlich gab es im Moment, das war vor ungefähr 12, 13 Jahren, 15 Jahren, wo uns klar wurde, dass die landeseigene Immobiliengesellschaft einfach alles an die private Hand verkauft. Das kam aus einer Bankenkrise in Berlin, ein Defizit des Landes Berlin mit dem einfachen Hintergrund, alles was wir verkaufen, bringt Geld in unsere Kassen. Aber jetzt fehlen sozusagen Flächen für Schulen, Flächen für günstigen Wohnungsbau, Flächen, wo die stadteigenen Wohnungsbaugesellschaften überhaupt mit der tätig werden können. Wir haben damals eine Initiative gestartet, die dann dazu geführt hat, über den runden Tisch der Liegenschaftspolitik, dass tatsächlich der Liegenschaftsfonds in dieser Ausprägung, dass er den Auftrag hatte, nur zu verkaufen, abgeschafft wurde. Und heute öffentliche Flächen oder auch öffentliche Gebäude in Berlin nicht mehr verkauft werden aus der öffentlichen Hand, sondern nur noch im Erbbaurecht vergeben werden. Und jetzt muss man sich vorstellen, was war das für eine Situation in Berlin? Natürlich eine sehr starke, auch aktivistische Szene, die dieses Anliegen sehr weit verbreitet hat und zum Schluss so viel, ja, nennen wir es ruhig, Druck aufbauen konnte hinsichtlich der Landesregierung. Wir waren relativ aktiv sozusagen auch in Kommunikation, in Zeitungen, in Podcasts, in vielen Formaten, um letztendlich die Landesregierung dazu zu bringen, das komplett zu ändern. Und es war eben auch nicht so einfach. Also als wir vor dieser Senatswahl damals die verschiedenen Parteien angefragt haben, wer würde denn diese Praxis ändern, war quer durch alle Parteifarben, keiner hat sich dazu positioniert. Wo wir dann auch gesagt haben, ja, das ist ja eine Krise der repräsentativen Demokratie. Wenn keine Parteifarbe ein bestimmtes Anliegen mehr repräsentiert, sondern die nur noch diese Eigenlogik haben, wir machen weiter wie bisher. Und genau das war auch der Grund, weswegen wir damals sie so angreifen konnten, sagen, wenn ihr keine Differenzierung mehr habt in euren Wahlprogrammen zu diesem Punkt, dann ist eben alles eine braune Soße, wenn man gelb, grün, schwarz, rot mischt. Und das hat dann das Signal ausgelöst zu sagen, oder das war ein gutes Kommunikationswerkzeug, um zu sagen, da muss sich was ändern. Und es hat sich geändert. Und muss man im Nachhinein nochmal sagen, da waren Hunderte beteiligt mit ihrer Zeit, mit ihrem Engagement, um diese Änderung letztendlich zu realisieren.
Da haben Sie jetzt auch nochmal einen Fachbegriff angesprochen, das Erbbaurecht, auch gerne Erbpacht genannt, das wir auch hier im Podcast übrigens schon mal mit Martin Eberhardt damals diskutiert haben. Was ist denn aus Ihrer Sicht bei diesem Erbbaurecht so sinnvoll und ja langfristig so eine gute Idee?
Es gibt ja etliche Städte schon in Europa, die ganz aktiv sozusagen Flächen ankaufen, die dann das Erbbaurecht überführen. Was ist da dran so attraktiv für Städte? Sie können die über eine bestimmte Zeit zwischen 29 und 99 Jahren vergeben und können sagen, das und das soll da passieren. Und dann fällt das eben zurück. Der Gebäudeeigentümer, der darauf gebaut hat, wird dann eben abgefunden mit dem Zeitwert. Und die Stadt kann sagen, ja, vielleicht wollen wir etwas, was wir irgendwann mal im Gewerbe Erbbaurecht vergeben haben, in Zukunft lieber als Wohnen verwenden. Das heißt, die Steuerungsmöglichkeiten innerhalb von Ländern, von Städten werden deutlich größer. Die gesamte Spekulation, die nur auf den Bodenwert abzielt, ist rausgenommen, weil man einfach über die Investition, über das Erstellen von einem nutzbaren Raum darauf seinen Gewinn erzielt, seinen Mehrwert erzielt, aber eben nicht mehr nur darüber, dass man einen Boden hat und auch ohne, dass man was damit macht, den Wert immer weiter nach oben wandern zieht. Also diese leistungslose Logik der Wertschöpfung wird damit unterbunden.
Also es ist eine andere Perspektive, ein anderer Ansatz.
Ja, auf jeden Fall befürwortenswert. Aber das ist ja heute jetzt nicht unser Thema. Aber ich würde vielleicht noch zwei Punkte ansprechen. Wir haben natürlich dann jetzt für diese Initiative HouseEurope.eu, da kann jetzt übrigens die einjährige Unterschriftenphase hat gestartet. Das wäre jetzt sozusagen eine Aufforderung, gehen Sie auf die Seite, Sie können unterschreiben. Wir brauchen 1 Million Unterschriften in Europa, damit es direkt ins Europäische Parlament, also in die Kommission geht, als Gesetzesvorschlag. Der hat neben den schon angesprochenen Punkten die graue Energie des Bestandes mit zu wertschätzen, die Bewertungskriterien sowohl im Risiko- als auch im Potenzialbereich abzubilden. Er hat noch einen dritten Punkt, der macht es relativ einfach. Und das ist ein Punkt, den gibt es in Luxemburg für Wohngebäude, den gibt es in Italien generell für Gebäude, einen reduzierten Mehrwertsteuersatz für Umbau. Was heißt das? Ich will ein Fenster einbauen, weil das ist erneuerungswürdig. Ich bezahle einfach für das gleiche Fenster weniger Mehrwertsteuer, wenn es in einen Bestandsbau, den ich ja nur erhalte, den ich ja nur pflege, einbaue, als wenn es im Vergleich in einen Neubau einbaue. In Italien zum Beispiel ist die Differenz zwischen 22% und 10%, das heißt 12% günstigeres Bauen im Bestand. Und das ist ein Punkt, der ist extrem erfolgreich. Deswegen ist die Renovierungsrate in Italien inzwischen schon bei 80%, währenddessen in anderen Ländern die Renovierungsrate nur bei 20% liegt.
Sind alle diese Faktoren zusammen der Grund, warum Sie A, selber so aktiv sind und diese Initiative House Europe vorantreiben und B, offensichtlich ja auch zuversichtlich, dass wir da wirklich einen Turnaround schaffen in den nächsten Jahren und Jahrzehnten?
Also die drei Punkte sind die, die wir über Europarecht überhaupt einbringen können. Die sind auch sehr wichtig und zusammen sind sie auch sehr aktiv. Weil wir müssen uns ja auch klar machen, dass Baurecht eine rein nationale Angelegenheit ist. Also zum Beispiel eine Abrissgenehmigung verpflichtend einzuführen, ginge gar nicht über Europarecht, weil es einfach nur in dem nationalen Baurecht verankert ist. Aber diese drei Punkte, Mehrwertsteuerreduzierung, eine Bewertung des schon enthaltenen CO2s, und vielleicht auch ein Programm aufzulegen, um andere Anreize zu schaffen für den Umbau, also weitere Incentives. Das ist aus unserer Sicht extrem wirksam. Und wenn wir es schaffen, innerhalb von einem Jahr 1 Million Unterschriften zusammenzubekommen, sind wir auch sehr zuversichtlich, dass wir das auch in der Kommission als Gesetzgebung durchbekommen. Warum? Weil es gibt sozusagen Kernbereiche, die würde man jetzt eher den Grünen zuschreiben, ökologische Punkte. Es gibt aber Bestandserhalt als kulturellen Wert, dass wir unsere Umgebung viel mehr als die weitererleben, in der wir auch aufgewachsen sind. Das ist ein ganz konservatives Argument. Es gibt auch Hausbesitzer, und gerade im ländlichen Raum, die natürlich das in Anspruch nehmen wollten, die ganz selbstverständlich ihre Häuser in Schuss halten und die weniger als neue Assets für Entwicklungen begreifen. Und es gibt ganz starke wirtschaftliche Komponenten, die wirksam werden, sodass wir relativ sicher sind, dass wir dieses Spektrum auch von verschiedensten Spielern, Akteuren, politischen Differenzen im Europäischen Parlament damit gut erreichen können.
Das sagt Arno Brandelhuber hier im Brand 1 Podcast und ich sage vielen Dank für das Gespräch und die Erläuterung.
Ich verabschiede mich von Ihnen allen. Nochmal den Hinweis, gehen Sie auf houseeurope.eu, prüfen Sie, was da steht, gehen Sie auf die Seite, Sie kommen direkt auf die Europaseite, um Ihre Unterschrift digital aus der Ferne nur mit Angabe von Namen eintragen zu können. Und damit sind wir wieder ein Stück weiter, um zu einer nachhaltigen Baukultur in Europa und in Deutschland zu kommen. Vielen Dank.
Den ausführlichen Artikel Kann das weg? Nein von Katrin Groth in der Brand 1 könnt ihr dort ab Seite 26 lesen. Das Magazin zum Schwerpunktthema Wohnen gibt's online auf brand1.de oder beim Zeitungshändler oder der Zeitungshändlerin eures Vertrauens. Den Link zum Artikel und zum Heft packen wir euch selbstverständlich in die Shownotes. Wenn ihr tiefer in das Thema Wohnen und Boden eintauchen wollt, dann empfehle ich euch die Folge mit Brand 1 Autor Dirk Böttcher zu seinem Buch Das verkaufte Land, Bauern, Böden und Kapital. Ich spreche mit Dirk nämlich über die vielschichtigen Probleme, die ihre Ursachen in der Begrenztheit des Bodens haben. Und das war ja hier auch gerade ein Thema, die Spekulation mit Boden. Wie können wir als Gesellschaft sicherstellen, dass alle davon profitieren, wenn der Wert der Böden steigt? München war hier ein Beispiel, wo man dafür eine Lösung gefunden hat. Den Link zu dieser Episode findet ihr ebenfalls in den Shownotes. Und klar, die erste Staffel unseres Storytelling-Podcasts Teurer Wohnen ist natürlich auch eine absolut passende Empfehlung zu diesem Thema. Hört gern mal in die fast schon unglaubliche Geschichte des Berliner Hauses an der Wieland-Pestalozzi-Straße rein. Und da geht's auch um Abriss und Neubau. Ich bin kommende Woche wieder hier für euch da. Dann geht's um Altersdiskriminierung und wie das in der Gesellschaft und der Arbeitswelt besser werden kann. Gern also bis nächsten Freitag. Macht's gut!
Der Brand 1 Podcast. Wirtschaft anders denken. Jede Woche bei Detektor FM.
Der Brand 1 Podcast wird produziert vom Podcast Radio Detektor FM. Redaktion und Produktion Stefan Ziegert und Katja Stamm. In Zusammenarbeit mit Frank Dahlmann vom Brand 1 Magazin. Moderation Christian Bollert.